herzlich einladen darf ich Sie zur Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Erika Schnitzer. Das wird dann die letzte Bibelstunde hier in der Nikolaikirche sein. Und ab dem 25.09. sind wir dann wieder oben im Mutterhaus. An dem Sonntag wird im Rahmen einer etwas erweiterten Bibelstunde das renovierte Zelthaus eingeweiht. Sie alle, auch die, die Sie einladen, sind herzlich willkommen. Was für ein feines Lied, das wir da gerade gesungen haben. Mir wurde noch zugeflüstert wegen den Abkündigungen, am Mittwoch ist wieder Mittwochkreis. Die dies betrifft, die wissen Bescheid im Sonnenberg-Mutterhaus. Und ich bete dann: Zions Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Pein. Denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewigen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Amen. Wir alle leben in einer Zeit, in der sich die Dinge rasant schnell verändern. Der Ausspruch, ich glaube nur, was ich sehen kann, ist eigentlich längst überholt. Corona macht das deutlich, dieses unsichtbare Virus, das die ganze Welt beherrscht. Und da ist das Radargerät. Es bündelt elektromagnetische Wellen und sendet sie als Primärsignal aus. Und schon sind wir geblitzt, wenn unsere Geschwindigkeit überschritten ist. Da ist der elektrische Strom, auf den wir an keinem Tag verzichten können. Ohne diese Power, die wir mit unseren Augen nicht sehen können, läuft nichts. Und übrigens, hat jemand überhaupt schon mal das Leben gesehen? Und dann sind da die Glasfaserkabeln, Lichtleitkabeln oder Lichtwellenleiter, die unter der Erde und unter dem Meer verlaufen. Sie übertragen in Sekundenschnelle die meisten Daten der Welt für die Industrie, die Medizintechnik, in unsere PCs und Smartphones. Wir sind weltweit miteinander vernetzt und überall geortet. Das neue 5G-Netz, das bis 2025 flächendeckend verfügbar sein wird, wird noch 100-mal schneller sein. Wir sind wirklich verbunden, immer und überall, mit unseresgleichen. Und fast konträr lauten dagegen die Worte aus Hebräer 12, Vers 1 bis 3, die ich Ihnen lesen möchte. Darum, lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt, und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der Freude willen, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete und die Schande nicht achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Der Schreiber des Hebräerbriefs und die Christen vor 2000 Jahren kannten die Informations- und Kommunikationsfülle nicht, wie wir sie heute verkraften müssen. Doch sie und uns eint, Wir haben das ewig gültige Wort Gottes. Darin offenbart sich Gott. Daran hielten sie fest. Das trägt durch alle Zeiten durch. Es ist die heilende Lichtquelle aus der Ewigkeit hinein in unsere vergängliche Zeit. Sie gibt Orientierung und Halt. Gott sieht uns, er kennt uns, er versteht uns. Wir können mit ihm kommunizieren. Er, der Herr, über alles hört uns augenblicklich. Psalm 139 überwältigt mich immer neu. Er kennt jeden Gedanken von Ferne. Und er weiß schon jedes Wort auf meiner Zunge, ehe ich's ausgesprochen habe. Er ist informiert über alles, was Sie und mich betrifft. Da ist die Lichtgeschwindigkeit wahrhaftig nichts dagegen. Und mir wurde das darum aus Vers 1 so wichtig, dieses griechische Wort, das kommt nur zweimal im ganzen Neuen Testament vor. In unserem Text ist es das Bindeglied zwischen der vergänglichen sichtbaren und der unsichtbaren ewigen Wirklichkeit. Und darauf richtet der Schreiber des Hebräerbriefs unseren Blick auf die überdimensional große himmlische Arena. Da ist das Camp Nou Europas größtes Stadion in Barcelona mit seinen 99.354 Plätzen oder der Signal Iduna Park in Dortmund, Deutschlands größtes Stadion mit 81.365 Plätzen, nichts dagegen. Auch nicht die derzeit größte 1. Mai Arena in Pyongyang in Nordkorea. Die himmlische Arena in der unsichtbaren Welt stellt die größte Arena aller Zeiten, den Circus Maximus in Rom, mit seinen 250.000 Marmorsitzplätzen, die dem Schreiber des Hebräerbriefs sehr vertraut waren, in den Schatten. Und auf ihren Zuschauerrängen in der himmlischen Arena, da haben sich die Helden versammelt, an die der Autor in Kapitel 11 erinnert, beginnend mit Abel, Henoch und Noah, über Abraham, den Vater des Glaubens, der fest davon überzeugt war, dass Gott die Macht hat, das, was er zusagt, auch zu tun. Die Erzväter bis Mose, der die Schmach Christi höher achtete als die vergänglichen Schätze Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Die Zeit und auch das Papier würde nicht ausreichen, um alle Glaubenszeugen aufzuzählen. So sagt's dieser Schreiber. Und das sind auch die anderen, die namenlosen Männer und Frauen aus Kapitel 11, die auch dazugehören, Vers 35 bis 38, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Und wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen, zu schade für die Welt. Eins eint sie bei aller Unterschiedlichkeit in ihrer Lebensführung, die sie vor Krisen nicht bewahrte und über Höhen und Täler führte. Sie haben, als es sehr schwer wurde, am Glauben festgehalten. In der Sprache der Bibel heißt es ganz schlicht, sie wandelten mit Gott. Sie hielten Schritt mit Gott und vertrauten ihm in ihrem Alltag. Sie erwarteten allesamt eine bessere Heimat. Sie haben die Ziellinie überschritten. Hebräer 12, Vers 1 nennt diese Glaubenszeugen eine Wolke von Zeugen. Mit dem Bild von der Wolke wird die riesige Zuschauermenge, diese dicht gedrängte und gewaltig große Schar in ihrer ganzen Fülle bezeichnet und in ihrer Einheit zusammengefasst. Jörg Erb hat 1951 zur Glaubensstärkung sein großes vierbändiges Werk »Die Wolke der Zeugen« aus 2000 Jahre Kirchen- und Missionsgeschichte herausgenommen, verfasst. Und diese gewaltige Wolke von Zeugen, die niemand zählen kann, in Offenbarung 7, Vers 9 folgende, werden sie beschrieben. Das ist die unsichtbare Feengemeinde. Zu ihr besteht von unserer Seite aus kein Kontakt. Den hat der Herr uns ausdrücklich untersagt. Aber diese Feengemeinde belegt die Plätze in der unsichtbaren himmlischen Arena. Ihr Lebens- und Glaubenszeugnis stärkt und mahnt uns. Nichts wünscht unser Herr und all jene, die uns in die Herrlichkeit vorausgegangen sind, sehnlicher, als dass auch wir, die wir durch den Glauben an Jesus nicht mehr in der Welt sind, den Lebens- bzw. den Glaubensmarathon gewinnen und ans Ziel ankommen. Unser Blick richtet sich zum Zweiten auf die Rennbahn in der Welt. Auch sie sprengt, genauso wie die belegten Ränge in der himmlischen Arena, jegliche menschliche Vorstellung. Jeder Jesus-Nachfolger, auch die weltweit mehr als 360 Millionen Christen, die wegen ihres Glaubens intensiver Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind, inbegriffen, ist Teil in dieser riesigen irdischen Rennbahn. Die Rennbahn, in der wir laufen, ist unser ganz gewöhnlicher Alltag. Der ist beileibe kein Pappenstiel und schon gar kein Ponyhof. Jeder trägt seine Last. Sie wird an erster Stelle genannt. Die Last, die es abzulegen gilt, kommt so nur hier im Neuen Testament vor. Sie bedeutet Beschwerung. Im Griechischen steht dafür Neigungen, das sind keine Sünden. Aber jeder hat seine persönliche Last, seine persönliche Hanglage und Neigung, seine Lebensumstände, die die Kräfte zerschleißen, die gesundheitlichen Begrenzungen, die persönliche Prägung, das Gewordensein. Manchmal denke ich, meine größte Last, das bin ich, mir selber. Und hier werden wir aufgerufen, wirf ab, lass los, was dich beschwert. Wieder Marathonläufer, die wirklich abgetragenen und ausrangierten alten Klamotten, die er auf seinem Leib trägt, damit sie ihn bis zum Start warm halten, der schmeißt sie im hohen Bogen vor dem Start augenblicklich weg. Und andere sammeln sie auf und entsorgen sie. Nur mit dem Nötigsten bekleidet rennt er los. Ohne Regenschirm, ohne Regencape. Ein Marathonläufer lässt sich nicht beschweren, der läuft unter dem Regen durch. Und deshalb, lass die Last, den Ballast, alle Last los. Wirf sie im hohen Bogen auf Jesus. Das ist leicht gesagt, das muss man unaufhörlich tun und sich immer wieder sagen und sagen lassen. Und blick auf, schau auf Jesus. Ja, und nochmals ja, schau zum Dritten auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der gesamte Hebräerbrief ist vom Anliegen getrieben, schau auf Jesus, auf ihn, den Lebendigen und Ewigen. Lasst uns aufblicken zu Jesus. Der vertrauende Aufblick zu ihm geht schneller als G5. Ein Schrei und wir sind augenblicklich verbunden, von allen Orten, ohne Funklöcher, ohne jegliche Störung, völlig kostenlos. Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, versteht uns. Er war selber Mensch und wurde in allem versucht wie wir, mit einer einzigen Ausnahme. Jesus willigte in keine Sünde ein. Jesus ließ sich nicht vom Vater trennen. Sünde trennt von Gott. Sünde blockiert. Ja, Sünde disqualifiziert. Jesus thront zur Rechten des Vaters und ihm hat der Vater alle Macht übertragen, über alle Mächte im Himmel und auf Erden. Jesus ist größer als alles. Er ist größer und mächtiger als die Sünde und jegliche Bindungen, die uns unaufhaltsam zerstören und zu Fall bringen wollen. Größer als alle Götter. Größer als der Gegenspieler Gottes, der Teufel. Jesus nennt ihn den Fürsten dieser Welt und sein Ziel ist es, die Jesusleute in ihrem Lauf zur Strecke zu bringen und zu vernichten. Auf allerlei Weise. Durch schillernde Verführung, wie zum Beispiel die Goldkugeln, die die Gegenspieler im Altertum den Läufern zwischen die Füße warfen. Da guckt man nach denen, rennt denen hinterher. Auf jeden Fall stellt er auf freche und heimtückische Weise die Einzigartigkeit von Jesus Christus und die Glaubwürdigkeit von dem ewig gültigen Wort Gottes in Frage. Der Teufel kennt die Bibel. Er möchte uns das Vertrauen zu diesem Schatz rauben und uns dadurch den Boden unter den Füßen wegziehen. Er scheute nicht vor Jesus zurück. Fromm getarnt fragte er ihn mit einem Bibelwort, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch von der Zinne des Tempels. Es steht doch geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus hat mit dem Wort Gottes gekämpft. Und das ist auch unsere einzige Waffe, die wirkt. Er hat dem Feind gesagt, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Der Widersacher und Feind Gottes ist ein Mörder, ein Lügner, ein Zerstörer, ein Blender und Verführer. Er will uns die Beziehung zu Jesus rauben und alles, was Gott sehr gut gemacht hat, was gut und schön ist, für sich in Anspruch nehmen und ins Gegenteil zu verkehren. Ich denke an die Edelsteine, so was Schönes. Und an das Universum mit dem Sternenheer. Das nimmt er für die Esoterik. Ich denke an die kostbaren Gaben, die Gott den Menschen aus dem Paradies mitgegeben hat. Den Feiertag, die Beziehung zwischen Mann und Frau und die Sexualität. Wir erleben live, wie diese Gaben in unseren Tagen entstellt und verzerrt werden. Auch in der Gemeinde Jesu. Dr. Meyer sagt, Verführung ist schlimmer als Verfolgung. Paulus weiß auch um diesen Kampf, wenn er schreibt, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Deshalb, legt die Sünde ab, trennt euch von ihr, die uns immer umringt. Der Feind weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat und deshalb wütet er so sehr. Doch Jesus ist und bleibt Sieger. Er ist der echte, der lebendige und wahre Gott. Er ist mächtiger als alle Götter, die allesamt nur Nichts sind. Ja, Jesus war bereit, das unsagbare, stellvertretende Leiden und den Tod am Kreuz zu erdulden, weil er auf die Freude blickte, die vor ihm lag. Diese Haltung soll und darf der Maßstab eines jeden einzelnen Jesus-Nachfolgers sein. Denn ein Teil der Gemeinde hatte Jesus bereits den Rücken gekehrt. Andere standen in Gefahr, ihnen diesen Schritt ebenfalls nachzutun. Der Schreiber des Hebräerbriefs warnt eindrücklich vor dem Abirren. Der Glaubensmarathon in der Rennbahn ist kein Sprint. Er ist ein Kampf und nicht auf Zeit, sondern lebenslänglich. Und deshalb ist der Blick auf Jesus so wichtig. Er ist das A und O. Ihn und das Ziel sollen und dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ich komme zum vierten und letzten Punkt. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Die Glaubenshelden in den Rängen wussten um das bleibende und bessere Gut im Himmel. Und dass uns das erstmalig oder wieder neu bewusst wird, das wünsche ich uns allen, dass wir mit Ausdauer, mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist, von allerhöchster Stelle verordnet. Eine besondere Gefahr sehe ich in der Müdigkeit und in der Trägheit. Wir Christen sind zum Teil eine verschlafene Gesellschaft. Der Teufel schüttet Schlafpulver aus, damals schon. Und deshalb die Mahnung, nicht träge werden im Hören und nicht müde werden und den Mut verlieren. Wir brauchen den Blick auf Jesus, der den Weg gespurt hat. Ich vermute, dass wir die wahre Freude, die ewige Heimat im Himmel zu wenig kennen und nur unzureichend wertschätzen. Wie die alte und abgeschaffte Trauformel, dass eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Ich denke, es fehlt am Heimweh nach der himmlischen Heimat. Ich kenne eine Frau mit über 90 Jahren, der es ein Anliegen ist, dass alle ihre Kinder, Enkel und Urenkel alle, die zur Familie gehören, zu Jesus finden und einst im Himmel mit ihrem Mann und ihr bei Jesus vereint sein werden. An dieser Bitte hält sie fest. Hebräer 10, 39 lesen wir die Mahnung: Werft eure Zuversicht nicht weg, welche eine große Belohnung hat. Ich habe mich gefragt, wie sieht so ein Läufer aus, der seine Zuversicht wegwirft? Er liegt am Boden und gibt auf. Ihm fehlt das Wichtigste, der Antrieb. Das, was uns Not ist, ist standhaftes Ausharren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gerade geht. Vielleicht läuft einer von uns in einer Meile, in der er nur noch keucht und schnauft. Oder er liegt schlichtweg am Boden und kann nicht mehr. Da braucht es den Blick auf Jesus, dass er durchbringt, dass er für uns ist, dass meine Sorgen und Nöte seine Angelegenheiten sind. Aus Zeit mit Gott habe ich mir notiert: Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Unsere getroste Hoffnung und sichere Bewahrung fußt nicht auf unserer Treue, da wäre sie auf Sand gebaut, sondern auf Gottes unerschütterlicher Treue, dass wir an ihr festhalten, selbst dann, wenn die Umstände des Lebens und die Stimme des Feindes uns einreden wollen: Gott hat dich verlassen, Gott lässt dich im Stich. Satan lügt. Die Umstände trüben das Auge, aber von Gott, dem nichts unmöglich ist, steht geschrieben: Es ist unmöglich, dass Gott lügt. Soweit das Zitat. Das sind die Umstände, in denen wir uns befinden, die Verhältnisse, in denen wir unseren Glaubensmarathon tagtäglich laufen. Die unabwendbaren Umstände, die wollen uns zur Strecke bringen. Doch Jesus ist größer. Sein Ziel ist auch unser Ziel. Kennen Sie die Geschichte von Derek Redman? Ich will sie Ihnen zum Schluss kurz erzählen. Nachdem Derek Redman die Olympischen Spiele 1988 wegen einer Verletzung verpasst hatte, sollten die Spiele 1992 in Barcelona der Höhepunkt seiner Karriere werden. Nach 8 Operationen hatte er sich in Topform gebracht. Der damals 26-jährige Brite galt als heißer Anwärter auf olympisches Edelmetall. In Topform reiste Derek Redman nach Barcelona. Die ersten Resultate gaben ihm recht. Bestzeit im Vorlauf, Sieger in der zweiten Runde. Das Halbfinale über 400 Meter sollte nur noch Formsache sein. Redman träumte vom Endlauf und einer möglichen Medaille. Es folgte das letzte Rennen, welches ihn trotz des bittersten sportlichen Rückschlags seiner Karriere zum Idol einer gesamten Leichtathletik-Generation werden ließ. Mit großer Entschlossenheit und einem furiosen Start sprintete der Staffelweltmeister an diesem sonnigen Augusttag los, setzte sich nach etwas mehr als der Hälfte des Rennens an die Spitze. Was dann passierte, bleibt unvergessen. Nach 250 Metern war das Rennen für Redman gelaufen. Er fasste sich an den hinteren Oberschenkel mit schmerzverzerrtem Gesicht und der Gewissheit: Muskelfaserriss. Verletzt sackte der 400-Meter-Läufer zu Boden. während das Feld unbeirrt Richtung Ziel weiterraste, fing die Kamera das schmerzverzerrte Gesicht des Verletzten ein. Verzweifelt kniete Redman auf der Bahn. Er weinte. Niemanden würde es wundern, wenn er jetzt aufgeben würde. Aber dann steht der Brite auf und beginnt zu hoppeln. 20 Meter, 30 Meter. Er bleibt auf seiner Bahn. Später wird er sagen, ihm sei plötzlich bewusst geworden, das hier sei ein olympisches Halbfinale und du bewegst jetzt nochmal deinen Hintern ins Ziel. Dann wird alles noch dramatischer. Ein Mann ist von der Tribüne auf die Tartanbahn geklettert und rennt Derek Redman hinterher, der mittlerweile auf die Zielgerade zuhumpelt. Ein Ordner versucht, den Mann mit dem Basecap zu stoppen, doch der schüttelt ihn ab. Als er bei Redman ist, legt er ihm den Arm um die Schultern. Der Mann heißt Jim Redman. Er ist der Vater des Pechvogels. Er will diesen Weg zusammen mit seinem Sohn gehen. Er will für ihn da sein. Und deshalb hat er die Stewards abgeschüttelt wie lästige Fliegen. Deshalb hält er jetzt Dereks Arm und redet auf ihn ein, tröstet ihn. Wir haben diese Karriere zusammen begonnen und ich dachte, wir sollten sie auch zusammen beenden. Arm in Arm mit seinem Sohn, der nur noch humpeln konnte, gingen sie auf die Ziellinie zu. Die Dramaturgie erreichte ihren Höhepunkt. Über 65.000 Zuschauer im Stadion jubelten Redman mit stehenden Ovationen zu, als dieser unter Tränen aufgelöst und vom Vater gestützt die Ziellinie überquerte. Er hatte das Rennen verloren und doch war er der eigentliche Sieger. Niemand hat mehr nach dem ersten und zweiten und dritten gefragt. Die Geschichte von Derek Redman wurde als eines der deutlichsten Beispiele für Entschlossenheit und Ausdauer in der olympischen Geschichte bezeichnet. Deshalb, gib nicht auf. Jesus hat den Glaubenslauf, seine Karriere mit uns begonnen. Wenn ich verletzt und verwundet am Boden lag, wie oft war das schon der Fall? Dann richtet Jesus mich wieder auf und sie auch. Und wenn wir nur noch humpeln können oder kriechen oder im Rollstuhl sitzen oder in einem Pflegebett liegen, Jesus steht uns zur Seite. Er legt seinen Arm um uns und führt uns über die Linie ins Ziel. Deshalb, lasst uns ihn im Blick behalten. Wenn nach der Erde Arbeit und Leid und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, dann wird das Schauen meines Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Sieger sein dürfen, ans Ziel kommen durch ihn. Ach Herr Jesus, das ist so gewaltig, das kann man sich gar nicht ausdenken. Aber so bist nur du. Und danke Herr Jesus, dass du auf uns blickst, auch da, wo wir am Boden liegen und wo wir gar nicht mehr den Kopf heben. Auch da siehst du uns. Und danke, Herr Jesus, für die vielen Tiefen und für all das Viele, wo du uns aufgerichtet hast, Mut gemacht hast, den Arm um uns gelegt hast und um uns legst, wo wir zerstört am Boden liegen.
Danke, dass du uns ins Ziel bringst. Du allein. Dafür bete ich dich an. Amen. Passend zum Bibeltext singen wir zum Schluss das Lied. Lasset uns aufsehen, aufsehen zu Jesus, alle Strophen. Ich uns ein, dass wir gemeinsam das Gebet sprechen, das Jesus uns gelehrt hat. Ja, wer kann? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Von Herzen noch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und auf Wiedersehen.